Vater, wir danken dir für diesen gemeinsamen Tagesanfang, danken dir, dass wir diese Tage hier erleben können. Es tut uns gut, zusammen zu sein, uns kennenzulernen, uns auszutauschen. Es tut uns vor allem gut, die Bibel aufzuschlagen, dir zu begegnen, Impulse zu bekommen von dir. Und wir wollen dir für das danken, was wir in den letzten Tagen miterlebt haben, was für uns wichtig gewesen ist. Und wir sind gespannt und erwartungsvoll, was diesen Tag nun angeht. Freuen uns, dass Hans-Peter Wolfsberger da ist, dass er uns dein Wort auslegt, dass er mit uns vor dir steht und uns das weitersagen will, was ihm wichtig geworden ist, was für uns wichtig sein kann und sein soll für unser Leben. Wir bitten dich, dass du jetzt diesen Vormittag segnest, dass du ihn segnest, ihn bevollmächtigst, ihm deine Worte gibst und uns segnest im Hören und Aufnehmen dessen, was wir erleben werden. Am allermeisten aber wollen wir danken, dass du selbst da bist, dass du durch deinen Heiligen Geist unter uns wirkst, dass wir mit deiner Präsenz unter uns rechnen können. Und so wollen wir dir ganz bewusst die Ehre geben und dich preisen und dich, unseren lebendigen Gott, anbeten und loben. Amen.
Amen.
Bitte
schön. Guten Morgen. Ich bedanke mich für die freundliche Begrüßung. Und es ist für mich tatsächlich ein voller Tag, ein bedeutungsvoller Tag. Auch ich habe heute Mittag eine Sitzung noch, in der viel auf dem Spiel steht. Und aus diesem Grund wäre es mir schon recht gewesen, jetzt, wenn ich nicht heute hier sein müsste, in Anführungszeichen. Gleichwohl weiß ich, also wenn man in der La Hue zugelassen wird zum Reden, das ist allemal eine höhere Weihe. Und ich kann auch nur hoffen, dass es gut geht. Also so gefühlsmäßig, glaube ich, komme ich auf die La Hue am liebsten dann, wenn, sagen wir mal, vor einer halben Stunde ein Referent ausgefallen ist und dann kann man einspringen und dann hat ja auch jeder der hehren Zuhörer und Verantwortlichen schon 1000 Entschuldigungen drauf und so und sagt, naja, also wenn er jetzt bloß 2 Minuten Vorbereitung hatte und dann wollen wir alles entschuldigen und so. Und gut. Ich habe gehört von einem Konzertposaunisten, muss ich gerade nur zur Einführung sagen, ein Konzertposaunist, der hat auch mal das gemacht, was jetzt mir heute beschieden ist, also mehrere Termine auf an sich die gleiche Zeit. Er sollte bei den Philharmonikern blasen und er sollte bei der Stadtkapelle blasen am selben Abend und dann wusste er auch nicht, wie er das Problem lösen kann. Und gut, dann ist er im Treppenhaus seinem Hausmeister begegnet und dann hat er ihm gesagt, also könnten Sie mir den Gefallen tun? Gehen Sie doch bitte zur Stadtkapelle heute Abend, blasen Sie für mich. Ja, sagt er, das fehlt noch. Ich habe meinen Lebtag noch nie eine Posaune in der Hand gehabt. Sagt er, macht nichts, ich gebe Ihnen meine. Also ich habe ja noch eine zweite. Ich gebe Ihnen eine zweite Posaune mit. Und dann da sitzen noch 5 Posaunisten bei der Stadtkapelle und dann halten sie das Ding so hin und machen immer so, was die auch machen. Es geht bestimmt gut. Und der lässt sich überreden. Am nächsten Tag treffen sich wieder im Treppenhaus und sagt der Konzertposaunist, na? Ist alles gut gegangen? Ja, sagt er, von wegen gut gegangen. Die anderen 5 waren auch Hausmeister. Kolosserbrief. Sie werden den Übergang nahtlos schaffen. Ich habe jetzt mit dem, was ich zum Kolosserbrief machen kann, noch ein zusätzliches Problem. Ich könnte 4 Einheiten gebrauchen. Ich könnte auch zu jeder Einheit 2 Stunden gebrauchen. Und das alles ist ja auch nicht so. Ich spreche drum jetzt einfach ein bisschen schneller. Das kann man dann so regeln im persönlichen Verdauen, wenn Sie sich dann anschließend eine Kassette besorgen und die beim Abspulen mit dem Finger so ein bisschen anhalten, dann kommt es aufs richtige Sprechtempo und dann haben Sie den wirklichen Gewinn. Ich steige jetzt sofort ein, bitte Sie den Kolosserbrief halt mal zu suchen, im Laufe des Vormittags werden Sie ihn finden. kenne jemanden, der traut dem Alphabet nie ganz und fängt deshalb auch im Telefonbuch immer von vorne an, den entsprechenden Namen zu suchen. Kolosserbrief steht relativ weit hinten und Sie werden irgendwann drauf stoßen. Der Kolosserbrief zählt mit einiger Sicherheit zu den eher etwas unbekannten Schriften im Neuen Testament für die durchschnittlichen Bibelleser. Und es wäre etwas ausgesprochen Sympathisches, wenn ich zum Beispiel ab heute Nachmittag davon ausgehen könnte, dass Sie doch mal versucht haben, den Kolosserbrief nur einfach mal durchzulesen. Es kann nicht sein, dass in den paar Einheiten, die ich jetzt habe, ich beim Kolosserbrief gewissermaßen von Satz zu Satz weitergehe. Der Kolosserbrief hat etwa 100 Verse, wenn wir auch nur versuchen wollten, für jeden Vers 5 Minuten Auslegung zu beanspruchen, dann wären wir also irgendwann so übernächste Woche fertig. Und wenn es dann gar darum ginge, die einzelnen Begriffe richtig zu würdigen, dann würde es vielleicht bis Pfingsten dauern. So kann es also nicht gehen. Ich will es so versuchen, ich will jetzt eine Einleitung machen, einigermaßen kurz. Ich will dann zum Hauptstück des Kolosserbriefs gehen und in einem dritten Teil dann ein paar Folgerungen daraus ableiten. Die Überschriften, wie ich sie genannt habe, haben Sie ja vorliegen. Worum geht es eigentlich? Dann der Hauptteil, die Nummer 1, kann niemand toppen. Ich habe mit lauter jungen Leuten gerechnet, die das verstehen. Und das dritte dann, eine unbändige Zuversicht. Beim dritten Teil will ich mir es mal noch offen lassen, wie ich es mache heute Abend. Es gibt im Kapitel 3 einen Abschnitt, der so schön ist, dass man eigentlich fast besser eine Predigt darüber hält, eine vitale Predigt darüber hält, anstatt seminarmäßig damit umzugehen. Ich will mir das jetzt mal noch offen lassen, wie es wird. Ich sehe dann euren Gesichtern die Jalousie-Schwierigkeiten an und werde danach entscheiden. So, folgendes Verfahren also. Immer noch ausgehend davon, dass der Kolosserbrief einmal gelesen wird. Ich habe es probiert, man kommt in etwa 20 Minuten in aller Ruhe durch. Man könnte ihn in der Zeit sogar laut lesen. Immer ausgehend davon, dass er gelesen worden ist, versuche ich den Brief an sein Herzstück zu greifen. Aber ich will auch einen kleinen Überblick voranstellen, einen kleinen bibelkundlichen Überblick, der nicht schon Auslegung ist. Also jetzt geht's los. Der Kolosserbrief geht nach Kolosse, einer Stadt in Kleinasien. Bitte in der Bibel die Karte dort einsehen. Da liegen auch noch andere Städte. Andere Städte werden auch erwähnt. Hierapolis, Laodicea. Es heißt auch, wenn die Kolosser den Brief gelesen haben, sollen sie ihn wieder zukleben und weiterschicken nach Laodicea. Die sollen ihn nämlich auch lesen. Gleichzeitig soll ein Brief, der dorthin gegangen ist, zurückkommen in die hiesige Gemeinde, ein Rundschreiben also. Diese Gemeinde in Kolosse wurde nicht von Paulus gegründet, muss man nur mal denken, sondern vermutlich von seinem Mitarbeiter Epaphras, einem Schüler des Paulus. Kapitel 1, Vers 7 heißt es, er hat den Kolossern das Evangelium zuerst verkündigt. Und das heißt, er hat die Gemeinde dort wahrscheinlich gegründet. Paulus selber war, als er den Kolosserbrief geschrieben hat, noch nicht in Kolosse, kannte die Leute also noch nicht persönlich. Aber Epaphras hält ihn auf dem Laufenden. Wir werden dann noch sehen, welche Themen da am Verhandeln waren. Aber Paulus war diesen Christen dort sehr verbunden. Worum geht's nun? In diesem Brief warnt der Apostel die Gemeinde vor einer Irrlehre. Und diese Irrlehre besagt ganz grob, es gibt dort in der Gemeinde die Situation, dass der Glaube an Christus etlichen in der Gemeinde nicht genügt. Es gäbe in dieser Welt Mächte und Einflüsse, hört man, zum Beispiel kosmischer Art, die einer besonderen Beachtung bedürfen. Das steht in Kapitel 2, Vers 6 bis 23. Und diese besonderen Einflüsse, die einfach auch da sind, die müsse man auch würdigen, zum Beispiel indem man sich ihnen stellt, in besonderem Verhalten, etwa in einem asketischen Verhalten oder in einem Reinigungsverhalten oder indem man Feiertage hält oder indem Visionen beachtet werden und so weiter. Eine ganze Reihe Vorschriften, Und dem stellt Paulus leidenschaftlich den völligen und vollbrachten Triumph Christi über alle Mächte und Gewalten gegenüber. Nein, er stellt den Christus über diese Gewalten. Kolosser 1 und 2 sagen kurz und bündig, in Christus haben wir alles. Und diesen Satz zu sagen, ist natürlich eine Sache. Aber ihn verinnerlichen zu dürfen, also so, dass er einen erreicht, das ist dann nochmal was anderes. So dass eine Beunruhigung sich legt und eine Basis gelegt wird, in Christus haben wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Darauf steuert es zu. In der Mitte von Kolosser 1 steht dann ein Taufbekenntnis, Kapitel 1, Vers 12 bis 20. Und das Taufbekenntnis stellt klar, Christus ist der Mittler der Schöpfung, Christus ist das Haupt der Kirche und Christus ist der Versöhner der Welt. Und diese Versöhnung schließt alle und alles ein. Und daraufhin gilt tröstend und glasklar, ihr habt Christus angenommen als euren Herrn, nun bleibt auch bei ihm, steht voll auf ihm und verweigert euch konsequent allem, was nach Christus plus aussieht. Christus ja, aber auch. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendein Schluss. Kapitel 2, Vers 6 folgende. Dies gilt bis ans Ende aller Zeiten und ewig, sagt Paulus. Christus ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens und nur durch ihn habt ihr Anteil an dieser Fülle. Durch nichts anderes sonst. Kapitel 2, Vers 9. Und wenn dies dann alles so ist, ich bin noch beim Überblick, dann hat dies auch ein paar nüchterne Konsequenzen. Wenn das so ist, dass am Christus tatsächlich alles hängt, wir an diesem Christus auch alles haben und auch ganz zur Ruhe kommen können. Wenn das so ist, dann hat das ein paar sehr nüchterne Konsequenzen für unser Leben. Dann sagt Paulus, dann zieht an, was euch steht, zieht aus, was euch nicht steht. Kolosser 3, 12 folgende. Praktische Hinweise für das Leben mit Christus, wenn ihr mit Christus gestorben und auferweckt seid, wenn das dann so ist, dann richtet euren Blick nach oben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes, mit Christus auferweckt. Erich Schnepel hat gesagt, das ist die große Ermöglichung des Lebens von Gott her, aber dieses Leben ist verborgen, heißt es dann auch, das heißt, es ist wenig anschaulich zu machen. Das ist denn die Last, die wir an uns tragen. Wir treten ja dummerweise in dieser Welt auch nicht auf und dann werden andere gerne Christen, nur weil sie uns begegnen. Also das heißt, wenigstens bei mir ist das so, bei euch vielleicht ein bisschen anders. Also es kommt aber kaum einer zum Glauben, zunächst mal, weil er mich so toll findet. Und die je doch etwas toll finden, die stoßen dann in kürzester Bälde darauf, dass es ganz so toll eben doch nicht ist. Aber Paulus sagt, darauf setzen wir ja auch gar nicht. Unser Leben mit Christus ist nicht lebendig, weil unsere Performance so gut wäre. Sondern umgekehrt, dieses Leben ist da, weil Gott es schenkt und alle Unzulänglichkeit und alle Schuld und alles Versagen, das ich produziere, können daran nichts ändern, dass dieses Leben da ist, die Vorherrschaft des Christus, die größer ist als alle Mächte und Gewalten. Aber dieses neue Leben hat auch den Drang, nach außen zu wollen. Das heißt, es will sich auch verleiblichen auf dem Gebiet der Sexualität, ebenso wie im Umgang mit dem Geld, im Blick auf emotionale Dinge. Paulus nennt in seinem Brief Zorn und Grimm und Groll und Boshaftigkeit. Ebenso will sich es verleiblichen wie im Umgang mit der Zunge. Kapitel 3, Vers 5 bis 9. Früher war das alles ganz normal und heute ist die Erfahrung, dass es im Glauben eine Schlacht zu schlagen gilt und dass für Christen das auch ein Schmerz bedeutet, aber es ist ein Heilungsschmerz. Und dann schreibt Paulus noch die Imperative des Evangeliums, die können einem ganz furchtbar zu schaffen machen, wenn man sie nicht richtig liest. Die Imperative des Evangeliums, die dann heißen, so tötet nun, so zieht aus, legt ab, redet die Wahrheit, liebt und so weiter. Eine Liste von Befehlen, die einen fix und fertig machen können, wenn man nur einfach so drauf stößt und denkt, das wird mir jetzt, das Leben ist schwer genug, das Christsein auch noch aufgepackt. Daran hat sich's nun zu messen. Aber dann wollen wir gleich richtig sehen. Es fällt auf, dass Paulus diese Imperative im zweiten Teil seines Briefes nennt. Im ersten Teil steht etwas anderes. Da steht voran, wer Christus für uns ist. Da steht, was Christus tut und was er kann und was er bereithält. Und dann, erst wenn klar ist, wer die ganze Sache einschließlich unserem neuen Leben in der Hand hat und auch nicht mehr fallen lässt, erst wenn das klargestellt ist, dann kommt das andere, dass unter der Verheißung des Christus über uns und um uns er uns sagen kann, was die normalen Ausflüsse eines Lebens mit ihm sind. In unserer Welt nur gebrochen vorzuführen, aber was sie trotzdem als normale Ausflüsse sind. Imperative des Evangeliums sind Imperative, die auf dem Indikativ stehen. Das heißt, auf der Aussage, wie sich's denn nun wirklich verhält. Wer hat die Hosen an? Zwischen Himmel und Erde und im Himmel und auf der Erde. So, das genug. Der Kolosserbrief schließt dann in Kapitel 4 mit ein paar weiteren Anweisungen, wie es heißt, besonders mit der Bitte um Fürbitte, Grüße und so weiter. Das ist dann etwas weniger aufregend. So, und jetzt will ich etwas stärker zufassen. Es gibt einige Leute mehr, die in den vergangenen Jahren gesagt haben, wir wollen den christlichen Glauben als eine anspruchsvolle Sache wiedergewinnen. Anspruch jetzt nicht in dem Sinn, dass in dieser Weise zu glauben immer noch mehr gefordert wird. Das haben auch manche daraus gemacht, dass immer noch mehr gefordert wird von Menschen, die die Sache kaum zu leben vermögen. Also wer das je gelesen hat vor einiger Zeit, in der Zeitschrift Dran mal die Frage, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Er hat ja dort auch ergreifende Zeugnisse gelesen von jungen Christen, die sagen, es macht wirklich keinen so einen dollen Spaß, das mit dem Christsein. Eine Buchhändlerin hat gesagt, ich bin damals Christin geworden, weil man mir versprochen hat, wenn ich Christin werde, dann lösen sich meine Probleme. Und da ich eigentlich nichts Ähnlicher wollte, weil ich mich an meinen Problemen fast zu Tode getragen habe, bin ich dann eingestiegen, habe dann aber Folgendes entdeckt. Ich kam mit einem Rucksack voller Probleme. Diese Probleme sind nicht weniger geworden, nachdem ich Christin war. Aber mir ist ein zweiter Rucksack dazugewachsen. Denn ich hatte nun auch noch Schuldgefühle wegen meiner Probleme. Und bin dann beides nicht losgeworden, meine Schuldgefühle und meine Probleme. Und was ist nun das Gute an der guten Nachricht? Ich habe also die Sehnsucht, weil ich Christsein vertrete und das, also wenn ich in einer Firma wäre, dann hätte ich, glaube ich, den Wunsch danach auch. Ich möchte, dass das, was ich mit meinem Leben jetzt anbiete, eine gute Sache ist. Ich kann nicht leben damit, also etwas verdeckt sprechen zu müssen. Oder etwas verhalten, den Eindruck haben zu müssen, naja, ganz so doll ist es ja nicht. Und wenn man erst einmal richtig drauf stößt, wird man es merken, man trägt da auch schwer dran. Ich habe den Anspruch, dass christlicher Glaube auch nochmal anspruchsvoll verhandelt wird und auch so angeboten wird. Ich meine Anspruch in dem Sinne, dass wenn einer glaubt, er in dieser Welt mit seinem Glauben bestehen kann. Man sagt dafür heute das Wort kompetent. Wenn jemand kompetent ist in einer Sache, dann ist er für eine bestimmte Sache zuständig. Dann kann man ihn dort fragen. Wenn einer sagt, dass er mit Christus lebt, dann sollte man eigentlich über diesen Menschen, der mit Christus lebt, auf diesen Christus stoßen und ihm auch begegnen können. Also das wäre jetzt mal Kompetenz, würde ich sagen. Ich kenne einen Autoschlosser. Wenn ich da mit meinem Auto zu ihm komme, Auto gibt seltsame Geräusche von sich, dann sagt er, lassen Sie mal Ihren Motor an. Dann lasse ich den Motor an, dann beugt er sich da vorne über die Kühlerhaube und dann murmelt er da irgendwas rein, was Unverständliches, und dann sagt er, das haben wir gleich, macht einen Handgriff und anschließend kostet das 180 Mark. Und dann sage ich zu ihm, können Sie mir mal sagen, was Sie da jetzt gerade gemacht haben? 180 Mark, also wenn ich mein Geld auch so verdienen wollte. Dann sagt er, naja, die Arbeit an sich kostet nur 1,50 Mark, aber der restliche Betrag, das ist eben von gewusst wie. Das kommt von der Kompetenz. Das kann ich jetzt erwarten. Ja. Ja, es gibt auch Theologen, die fangen allmählich an zu sagen, also wir haben ja auch eine Kompetenz, eine Sachkompetenz. Also bei manchen Referenten steigen deshalb ja auch die Honorare. Oder ich kenne einen Arzt, bei dem geht das genauso, der fühlt den Puls, der guckt einem in die Augen und dann sagt er, husten Sie mal, und dann kommt die Diagnose, Sie haben das Bein gebrochen. Und wenn das dann stimmt, dann ist das wirkliche Kompetenz. Und nun die Frage. Könnt ihr euch als Christen vorstellen, dass wir als Christen, die jetzt zur Zeit das real existierende Christentum vorzuführen haben, könnt ihr euch vorstellen, dass wir für die wesentlichen Fragen dieser Welt kompetent sind? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir, die wir dem Herrn gehören, dem die Welt gehört, für die Fragen dieser Welt auch noch kompetent sind? Richtig ist, sagt man, dass viele Christen ihren Glauben verengt haben und sehr ängstlich geworden sind. Und nun sind sie nicht mehr kompetent. Sie können nicht mehr mitreden. Und sie reden auch nicht mehr mit. Und dann wundern sie sich, dass andere Menschen über das Wesentliche im Leben mit ihnen gar nicht reden. Der Sinn der folgenden Bibelbetrachtung wäre, wir wollen versuchen, an einer Stelle etwas weiter zu kommen, das heißt etwas kompetenter zu werden. Dabei werde ich jetzt nicht für jeden von Ihnen, die sich schon Jahre als Christen unterwegs sind, etwas Neues sagen können. Darum bitte ich das dann zu ertragen und es auch als eine besondere Freundlichkeit unseres Herrn zu verstehen, wenn er uns manchmal auch mit Wiederholungen noch etwas schenken will. Es kann auch sein, dass manche von Ihnen für das eine oder andere, was ich zu sagen habe, nicht wirklich offen sein können. Einfach, weil sie anders geprägt sind. Oder dass sie sich aufregen über etwas, was ich sage. Und dass sie sehr ernsthaft fragen, ob das dann wohl alles auch noch richtig ist, was da verkündigt wird. Aber da will ich nur mal zur Beruhigung sagen, also haben Sie keine Bange von vornherein. Bei dem guten Herrn, unter dem wir stehen, als Kinder des Vaters im Himmel, durch Jesus Christus so geworden, bei dem guten Herrn, unter dem wir stehen, da kann das, was wir hier zu verhandeln haben, eigentlich auch immer nur dort enden, wo es sowieso endet mit uns, nämlich im Himmel. Ich glaube tatsächlich, dass der Herr, der uns gewonnen hat, die Dinge unseres Lebens so wenden wird, dass die Wege im Himmel enden. Da können sich jetzt manche auch schon wieder aufregen drüber, weil sie diese Kühnheit der Aussage vielleicht kaum unterstreichen wollen. Und jetzt sofort denken, aber da ist doch auch noch, und da müsste man doch auch noch erwähnen, dass, ja, ich weiß, Christsein kann auch Risiko bedeuten. Ich bin neulich auf eine Stelle gestoßen, die mich wirklich durchgeschüttelt hat. Man sagt das als Referent ja manchmal, das hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt und papapa. Nee, aber ich habe den Schalksknecht gelesen. Und im Schalksknecht steht, dass es ein böses Ende nimmt mit ihm, wenn er das Vergeben nicht will. Und er wollte nicht, heißt es. Und dann hat ihn der Herr, der ihm gerade eben seine große Schuld erlassen hat, die Schuld seines Lebens wieder aufgepackt und hat ihn den Peinigern übergeben. Junge, Junge, da Petrus die ganze Geschichte zu hören bekam, weil Petrus so Schwierigkeiten hatte, vielleicht mehr als 7-mal zu vergeben, ist das uns Christen gesagt. Also, das war jetzt nur so ein Einschub. Es gibt schon auch noch so ein paar riskante Sachen. Dennoch, ich komme von einer großen Zuversicht her, dass unsere Wege so enden, dass wir uns nur wundern, weil sie beim Vater enden. Jetzt Kolosser. Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Wenn Sie ab und zu einen Blick reinwerfen wollen, Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Wissen Sie, dass Apostel mit dem Wort Post zu tun hat? kommt tatsächlich daher. Also Post kommt von Apostel. Ein Gesandter Jesu Christi, durch den Willen Gottes, heißt es. Muss man auch ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Also ein Gesandter Jesu Christi, nicht durch eigene Entscheidung. Man kann sich für vieles im Leben entscheiden, tatsächlich. Man kann sich für einen Beruf entscheiden. Man muss das nicht immer geistlich überhöhen. Halte ich übrigens auch dafür bei der Eheschließung. Also was manche Leute da von Gott erwarten an individueller Zuführung, das ist schon stark. Und ich gönne es ja nun auch einem jeden, wenn er auf einen Ehepartner stößt und dabei so in die Klemme geraten ist, dass er sagt, ich konnte nicht mehr vor, nicht mehr zurück, ich musste den heiraten und dann ist der Himmel auf Erden gekommen. Aber ich lese durchaus auch, dass das Freien den Menschen überlassen ist. Also da ist nun eine Fülle von Objekten und ich werde mich irgendwann mal interessieren und werde mal darauf zugehen, vielleicht zitternd und zagend und meinen Gott herzlich bitten, sei so gut, also das ist jetzt eine der größten Entscheidungen, die kommt. Lass es nur ja nicht so gehen wie bei jenem einen, der nach langen Jahren des Suchens gesagt hat und dann gedachte ich, in den Hafen der Ehe einzulaufen und bin dort mit einem Kriegsschiff zusammengestoßen. Gut, also mögen Sie jetzt aber verschieden denken, ja? Ich habe auch keine Lust, nachher mich mit Ihnen rumzustreiten, dass also eine Eheschließung vielleicht doch ganz genau vom Himmel vorgeregelt sein muss. Wenn Sie das so denken können, dann machen Sie es ruhig so. Ich wollte nur sagen, man kann in diesem Leben vieles entscheiden, ohne dass es einer ausdrücklichen Direktive vom Himmel bedarf. Man kann einen Beruf entscheiden, man kann sonst noch was tun. Nur eines wird man auf jeden Fall nicht können. Man kann nicht Bote Gottes werden. Man kann nicht Apostolos werden, ohne Berufung von diesem Gott. Als ein Mitarbeiter in einem Missionswerk kann ich auch nur sagen, beten wir echt darum, also wir tun es bei uns, beten wir echt darum, dass Gott das will, was da einer unter Berufung verkauft. Wenn sich einer bewirbt, beten wir wirklich darum, dass Gott das auch so will. Es ist sonst manchmal ein schwerer Weg. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus. Jetzt wird der Timotheus erwähnt im Eingang des Briefes. Und das ist schon eine besondere Geschichte mit diesen beiden, Paulus und Timotheus. Also ich habe von jeher, schon früh als ich Christ wurde, bin mit etwa 20 Jahren Christ geworden, ich habe von jeher eine besondere Beziehung gehabt zu diesem Timotheus. Er war mir besonders in den Anfängen meiner eigenen Tätigkeit in diesem Beruf ausgesprochen nahestehend. Er mit seiner speziellen Begabung, in seiner Ehrlichkeit, in seinem Harmoniestreben, in seinen Gefühlen, die er hat, also wenn er erschreckt ist, wie andere über ihn hergefallen sind, wenn er es den Leuten nicht recht machen konnte, wenn sie ihn kritisiert haben. Also ich habe mich diesem Timotheus immer verbunden gefühlt. Und ich habe mir gewünscht, für mein Leben solch einen Begleiter zu haben, wie er ihn hatte in Paulus. Also das ist auch schön. Aber Paulus hat auch profitiert von diesem Verhältnis mit seinem Schüler. Er sagt mal so ähnlich, Timotheus, du hast mich besser verstanden als alle anderen. Also das ist schon auch etwas. Was muss das für ein prächtiger Kerl gewesen sein, dieser junge Timotheus, dass der seinen Lehrer verstanden hat. Hey, also der hatte keinen Vaterkomplex. Heute hauen die Jungen ja sofort ab, wenn ein Älterer kommt. Also nur nichts von einem Älteren lernen, das könnte ja also wirklich schon wieder eine Engführung bedeuten. Und dieses Zeug immer von nur nicht so nah ran und nur nicht so früh prägen lassen und so. Also das ist nicht alles die reine Freud, die Sigmund uns da eingebrockt hat. Den Heiligen zu Kolosse. Nun geht's also an den Adressaten. Den Heiligen. Das war vielleicht ein befrachtetes Wort, das mit den Heiligen. Heilig ist man, wenn Gott seine Hand auf einen gelegt hat. Nicht, ob ich in meinem Leben alles richtig mache, entscheidet über meine Heiligkeit, sondern ob Gott seine Hand darauf hat. Das macht's. Und wer die Hand Gottes auf sich hat, der kann auch aufrecht durchs Leben gehen. Und wer heilig ist, könnte ich fast drauf wetten, der wird auch irgendwie kompetent. Und das Ganze geht nun an Kolosse. Und das heißt ans Volk der Türken, würden wir heute sagen. Das brauchen wir so zur Vorstellung von der Tjanze. Kolosse liegt in der heutigen Türkei. Man fährt da mit dem Schiff kommend von Zypern. In Zypern isst man noch eine ganz vortreffliche Lammkeule, die es dort gibt. Man fährt dann rein da ins Inselgewirr vor der kleinasiatischen Küste. Man kostet in Samos noch etwas von diesem sehr berühmten Wein, den es dort gibt, und geht in Ephesus dann an Land. Und von dort ist es dann mit dem Fahrrad noch etwa 2 Tage, bis man in der Jugendherberge in Kolosse anlandet. Und diese 2 Tage sind deshalb zu schaffen, weil zwischen Ephesus und Kolosse es schon seit dem Altertum eine ausgebaute Handelsstraße gibt, die einfach das Vorankommen ermöglicht. Und nun sind wir in Kolosse. Plinius berichtet schon von dieser einstmals sehr bekannten Stadt. So, und in dieser Stadt wurde von Epaphras wahrscheinlich eine christliche Gemeinde gegründet. Und jetzt bitte ich, dass Sie in Ihrer Fantasie auch mal dorthin gehen, nach Kolosse. Epaphras kam eines Tages mit dem Evangelium dorthin. Wohin kam er denn damit? Wie ist denn dann Gemeinde entstanden? Wie ist das möglich gewesen, dass in Kolosse, in diesem ausgesprochenen Tutti Frutti von Einstellungen, Bräuchen, Denkarten und Religionen, etwas geworden ist, was bis heute bekannt ist, nämlich christliche Gemeinde, die dem höchsten Herrn gehört? Also ich sage Ihnen, wenn Sie mal zusammenzählen wollten, was es in dieser kleinasiatischen Welt um Ephesus, um Laodicea, um Kolosse alles gab an religiösen Dingen. Also da ist das pluralistische Wesen, das wir heute haben in der BRD, ein reines Nasenwasser dagegen. Da waren die Mysterienkulte etwa, zu denen nur Eingeweihte Zugang hatten, die aber gerade deshalb etwas stark Geheimnisvolles versprachen und anziehend waren. Und sie hatten einen beträchtlichen Einfluss. Diese Mysterienkulte, die offerierten die Hoffnung auf ein besseres Jenseits, und sie boten das allen an, die es wagen würden, den Schritt über die Linie zu setzen und ein besseres Jenseits, meine Güte, je nach Lebenserwartung, je nach dem, was man noch vor sich hat. Also da denkt einer drüber, der die Krankheit in sich trägt, von der man dann in der Zeitung liest, der hatte eine schwere Krankheit, da denken diejenigen anders drüber. Ein besseres Jenseits haben, eine Zukunft haben von einem Aufgehobensein, in dem es keine Tränen mehr gibt und kein Leid und kein Geschrei und wo Gott abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen, das ist ja das, was wir sagen. Das ist schon etwas. Zu wissen, wo man hingeht, zu wissen, wer einen dort erwartet und ob. Den Teilnehmern dort in Kolosse bei den Mysterienkulten widerfährt dann eine Erleuchtung, heißt es, und Reinigung. Und Wiedergeburt kommt da und Neuschöpfung und Gottähnlichkeit. Und wenn Sie jetzt denken, das war ja schon richtig christlich, das war überhaupt nicht christlich. Diese Begriffe waren völlig anders besetzt. Da kamen die Christen nur hin mit ihren Begriffen und fanden die Begriffswelt besetzt vor. Man muss sich das mal vorstellen, ein Paulus, Epheser 2, Sendschreiben, Offenbarung 2, Sendschreiben an Ephesus. Was das bedeutet, mit den christlichen Inhalten in ein Milieu zu kommen, in denen die Begriffe schon besetzt sind. Man sagt Gott und die Leute denken was anderes. Man sagt neue Geburt oder man sagt Vergebung oder man sagt Liebe. Und dann haut mit den Zuhörern die Fantasie ab in eine völlig andere Richtung. Und die Missionare überlegen, was können wir denn überhaupt noch sagen? Kaum sagen wir etwas von unserem Proprium und dann verstehen die Leute uns immer falsch. In einer neutestamentlichen Zeitgeschichte unserer Tage heißt es, alte primitive Religionen, in denen sich der Mensch durch Blut und Öl, durch mystischen Rauschtrank oder durch bestimmte Opferspeise mit der Gottheit zu vereinigen suchte, wachen hier zu neuem Leben auf, hier in Kolosse. Der alte griechische Orpheus-Kult, der Dionysos-Kult, der tonische Gottesdienst zu Eleusis, welche zu einer Mysterienfeier umgewandelt wurde und den Teilnehmern Unsterblichkeit bringen sollte und ewiges Leben, das und vieles andere. Das war eine geladene Luft von religiösen Dingen. Und da hinein, jetzt wieder die Vorstellung, wir kommen da an mit unserer Aktentasche, mit unserem kleinen Koffer, wir kommen da an und wollen christliche Gemeinde machen. Das merkt jeder. Da wartet man nicht darauf, dass nochmal einer kommt in einer so gefüllten Luft und jetzt eine neue Lehre bringt, wieder mit Absolutheitsanspruch und das Rad von vorne erfindet. Und dann kann die Frage gestellt werden, aber meine Güte, wie ist denn dann dort Gemeinde entstanden? Und davon abgeleitet, wie entsteht denn überhaupt noch in dieser Welt Gemeinde? Und da denke ich, in Kolosse war es so wie überall auf der Welt. Weil überall auf der Welt beginnt es mit Gemeinde einmal so. Am Anfang stehen zwei oder drei Schwestern und Brüder, die ihre Knie beugen, die Christus kennen, aber es braucht tatsächlich nicht mehr als zwei oder drei. So habe ich das selber erlebt. Es braucht nur zwei oder drei. Und vielleicht noch den stillen Impuls, aber wir wollen damit, was wir haben, auch jetzt vor Gott antreten. Kann ja sein. Kann ja sein, morgens um 6 Uhr. Unangefochtene Zeit, da fangen wir an. Und jeden Morgen knien wir. Und jeden Morgen fangen wir an, Gott zu bitten. Herr, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Du hast uns das Herz abgewonnen. Diese Welt hier lebt ohne dich. Sie geht auch vor die Hunde, wenn wir dein Wort betrachten. Nun mach etwas aus dieser Ohnmacht und beginne hier Gemeinde. Und lieber Herr, hier sind wir, benütze uns dazu. So oder so ähnlich betet man vor einer Gemeindegründung. So oder so ähnlich betet man sicher auch vor einer Erneuerung einer Gemeinde. Und ich frage nur mal, was könnte euch zum Beispiel hindern, so zu beten, wenn es an eurem Platz, an dem ihr lebt, um das Stichwort Gemeindegründung oder Gemeindeerneuerung geht? Was könnte euch eigentlich daran hindern, euch mit Zweien oder Dreien zu treffen und die Elementaraufgaben des Christen wieder anzunehmen? Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Aber jetzt mach was aus unseren gebeugten Knien. Was könnte euch eigentlich hindern? Und damit fing die Gemeinde dann noch nicht organisatorisch an. Man wird sich aber schon bald, weil Menschen zum Glauben kommen, nach einer Wohnung umschauen müssen. Das wird in aller Regel eine Privatwohnung sein. Wenn man dann die Möbel rausstellt, dann ist lange Platz. Irgendwann kommt die Wand raus. Ich erzähle nur, wie es immer angefangen hat. Eine der ersten christlichen Hauskirchen, die man gefunden hat in Kleinasien, in Dura Europos, war genau von der Art. Das ist ein marodes Wohnzimmer und irgendwann hat man die Wand rausgenommen und dann wurde da das erste Kirchlein raus. War aber immer noch Privathaus. Man braucht am Anfang Knie zum Beugen, eine Handvoll Glaube, einen Bruder oder eine Schwester, um mit ihnen zu beten, eine Bibel, auf die man sich stützt, eine Wohnung, vielleicht auch noch ein Herz voll Humor, dein freundliches Gesicht und dann geht's los. So bleibt's dann nicht, aber so geht's los. Ich vermute, in Kolosse war es auch so. Am Anfang war alles jung. Und jung heißt unbekümmert und schwungvoll. Und wo man jung ist, da wird gesungen und da wird gelacht. Und manchmal wird gebeichtet. Und dann wird wieder aufgestanden, dazwischen wird gesündigt. Aber dann wird auch wieder aufgestanden aus der Sünde. Und man fängt neu an vor Gott und es wird einfach waghalsig an Jesus Christus geglaubt. So fängt das immer an. Vor einiger Zeit war eine Erinnerung an die Jesus People Bewegung im Fernsehen. Das war so vor 30, 32 Jahren. Da war mit Ihnen allen ja noch gar nichts. Ah ja, so in dieser jugendlichen Schönheit, die Sie haben. Aber damals haben Drogenabhängige und Kriminelle zu Christus gefunden. Leute, für die die Gesellschaft an sich nur Häuser zur Aufbewahrung hat, die haben damals bei der Jesus People Bewegung zu Christus gefunden. Also ich habe das damals teilweise miterlebt, noch als theologisch völlig unerfahrener Spund. Ich habe auch gesehen, also was die da manchmal ablassen, das ist schon ein rechter Unfug und also auch so irgendwie so ein Wirrwarr im Kopf. Ich erinnere mich an eine Versammlung, eine Jesus People Bewegung, Versammlung da unten im Süden unserer Republik. Also das war zum Wimmern, also echt. Da hat da so ein abgesiffter Ehemaliger, der hat da vorne die dollen Reden geschwungen. Das hatte überhaupt keinen Zusammenhang. Da war überhaupt kein roter Faden. In der Versammlung hockte ein Penner, der hatte die Bierflasche in der Hand. Das war eine christliche Versammlung, ja. Und der hat die Bierflasche in der Hand und hat zwischendurch einen kräftigen gerülpst und dann haben die Leute gelacht und dann hat er gerufen, 10-mal, 12-mal, 15-mal, kennst du überhaupt einen Korintherbrief? Das hielt er für den Joke der Sache. Aber dann hat zwischendurch da vorne, der da gepredigt hat, seine Geschichte erzählt. Und dann hat er erzählt, er sei ein Barkeeper gewesen und er war ganz auf Talstation. Und er hat mehr als einmal ernsthafte Pläne gehabt, diesem Mist von Leben ein Ende zu bereiten. Und dann sagt er, dann stehe ich eines Tages am Tresen und ich mache da so meine Shakes und wackel den Pudding da hin und her und dann geht da die Schwingtür auf und dann kommt einer rein, einer von diesen Typen, von den Jesus People, kommt rein, geht durch die Tür auf mich zu vor meinen Tresen und sagt zu mir, du, ich wollte dir nur sagen, du brauchst Jesus Christus. Ganz egal, ob du Hans heißt oder Joachim. Und dann sagt er, der es erlebt hat, ich heiße Hans Joachim. Und gerade weil er diesen Namen trägt und weil es der andere ja nicht wissen kann, hat sie natürlich besonders berührt. Und so ist er Christ geworden. George Harrison damals, bei dem war es so ähnlich. Das Lied My Sweet Lord ist entstanden, weil er durch eine Freundin von Cliff Richard, die Krankenschwester war, zum Glauben gekommen ist. Die hat es ihm im Krankenhaus erzählt, das mit Jesus. Also ich denke, so war es in Kolosse auch oder so ähnlich. Paulus schreibt den Heiligen in Kolosse und den gläubigen Brüdern in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. So, und während ich das jetzt so sage, da klingt das schon fast ganz langweilig. Aber einmal macht mich total erstaunen, dass in fast allen seinen Briefen Paulus spätestens im zweiten Satz auf das Thema der Gnade zu sprechen kommt. Dem muss man mal nachdenken. Freunde, dem muss man mal nachdenken. Der hat sich kaum selber vorgestellt, dann drängt sich das Wort von der Gnade bei ihm nach vorne. So war das. Und das Ganze, was er gesagt hat, das war ein Gruß. Und jetzt kann man denken, ein Gruß ist ja langweilig, das ist so eine Eingangsformel. Das ist so das, was wir da machen mit dem Gruß. Naja, aber Gemach. Ich meine, dass unsere Grüße nicht mehr das sind, was sie mal waren, dafür kann ja Paulus nichts. Wir haben in unserer Gesellschaft, in unserer laxen Gesellschaft, den Gruß, also dass man einander zum Beispiel einen guten Tag wünscht, wir haben das ja reichlich heruntergebracht. Heute sagt man, wenn es hochkommt, noch Tag oder sowas. Tag. Alex Funke, den kennt ihr nicht, der stammt nicht von der La Hoye, der war aber trotzdem ganz ordentlich. Der hat mal erzählt, er hat früher, als er noch ein Junge war, einen Spaziergang gemacht durchs Heimatdorf und da kam der Müllersbursche vorbei und er hat eine Schar von Eseln getrieben. Eseln mit Müllers mit Mehlsäcken drauf. Und dann hat er mit seinem Bruder vereinbart, wenn die Truppe jetzt da vorbeikommt, der Müllersbursche mit seinen Eseln, dann wollen sie ihn grüßen und sagen, Tag zusammen. Die Sache ist ihm in Erinnerung geblieben, weil der Müllersbursche ihn dann mit der Peitsche eins übergezogen hat. Also wenn es bei uns hochkommt, dann sagt man ja nach sowas wie Tag oder Hello. Also wie das die Älteren halt so hören, gell? Ich habe einen Kollegen, der hat das mal so übermittelt, wie er das gefunden hat, als seine Tochter zum ersten Mal heimkam und hat nicht mehr gesagt, Tag Papa, sondern hat gesagt, Hello. Und dann war er ganz fertig und dann hat er sie auch auch gesagt, hello. Und wie er das so erzählt, das ganze Entsetzen schwingt damit. Aber wisst ihr, dass der Gruß einmal eine bestimmte Aufgabe hatte in unserer Gesellschaft? Der Gruß hatte die Aufgabe, einem anderen Menschen ein Wort auf sein Leben zu legen. Das heißt, wenn man einander begegnet ist, dann hat man ein Wort, ein gutes Wort natürlich, aufeinander gelegt. Und man war der Meinung, dieses Wort macht jetzt etwas mit uns. Das heißt, wenn ich jemanden einen guten Tag wünsche und ihm das ausspreche, dann hat er eine etwas bessere Chance, tatsächlich einen guten Tag zu finden. So war das gemeint, so war der Gruß gemeint. Wenn wir das jetzt mal so lesen könnten bei Paulus: Der Apostel legt ein Wort auf die Gemeinde und ganz egal, was danach noch zur Verhandlung kommt, zunächst liegt mal ein gutes Wort auf den Leuten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Tja, also nur so zum Üben vielleicht. Mittlerweile ist der Gruß bei uns ja nun fast völlig den Bach runtergegangen. Aber man hat es kommen sehen. Dieses Amputationsverfahren, dass man nichts mehr zu sagen weiß, wenn man einander begegnet, hat jetzt dazu geführt, dass man überhaupt nichts mehr sagt. Man läuft jetzt aneinander vorbei, als gäbe es keinen Menschen. In Württemberg und in Bayern sagt man ab und zu noch, wie sagt man? Grüß Gott, genau. Und kriegt dann so zur blöden Antwort, ja, wenn ich ihn treffe. Aber man kann ja noch was anschließen dran. Man kriegt manchmal schon schnell gewendeten Kopf, wenn man noch hinterher sagt, das kann schneller gehen, als Sie denken. Aber die gute Übung, aufeinander ein Wort zu legen. Jetzt muss ich mal schnell unterbrechen. Ich bin jetzt, was weiß ich, wie lange dran. Wie lange habe ich denn eigentlich noch?
Kein Problem.
Ja. Naja. Gordon MacDonald hat mal erzählt, er hatte so eine Antwort mal bekommen. Dann hat er 2 Stunden gepredigt. Die Leute wurden müde, sehr müde. Und er hat es gesehen und dann hat er beschlossen, er macht jetzt nach 2 Stunden Schluss. Aber er hat es dann angekündigt mit den Worten: Also meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen noch vieles zu sagen, aber Jesus hat mir gesagt, ich solle jetzt abbrechen. Und dann sagt er, und dann habe die Gemeinde spontan angefangen mit dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Können wir trotzdem noch auf frische Luft auch ein bisschen achten? Ich fahre fort im Text. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und wir beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Können wir nochmal? Wir danken Gott, Timotheus und er, wann immer sie die Hände zusammenlegen oder auf einer Parkbank sitzen oder sagen, wir müssen mal rechts ranfahren jetzt und mal Fürbitte einlegen für Kolosse, dann geht das immer auf die gleiche Tour los, sagt Paulus. Wir danken Gott und beten für euch allezeit, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Ist das schön, wenn sich der Glaube herumspricht? Ist das schön, wenn sich auch die Liebe in einer Gemeinde herumspricht? Und von der Liebe, die ihr habt zu allen Heiligen, ist das schön? Stellt euch bitte mal vor, man würde von der Gemeinde, aus der ihr kommt, hauptsächlich die 2 Dinge sagen. Denke ich an Rottweil bei der Nacht, dann fällt mir ein, der Glaube, den sie haben, und die Liebe zu allen Heiligen. Ist das schön, wenn sich nicht die Rechthaberei herumspricht, sondern Liebe. Und um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Um Hoffnung geht's also. Das Wort Hoffnung kommt aus dem Althochdeutschen Hope, Englisch to hope. Da steckt das Wort Hopsen drin. Das ist ein Zeichen der Freude. Wer hopst, hat Freude in sich. Uns ist eine Hoffnung beigelegt, die ein Grund ist zur großen Freude. Und Paulus fährt fort: Das Wort der Wahrheit, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt. Vielleicht spürt das jemand, das sind ungeheuer dichte Formulierungen. Und man kann fast bei, immer nach zwei, drei Worten, kann man nochmal innehalten und sagen, hey, was, Paulus, was sagst du eigentlich da? Also was du da alles siehst in den Kolossern und dann, wie du das alles in Zusammenhänge stellst. Jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, euer Glaube, Liebe, Hoffnung und weiter, sei gekommen in alle Welt, die Nachricht davon. In alle Welt, Paulus. Mensch, in alle Welt. Weißt du, wie viele Leute da überhaupt sind in Kolosse? Das sind doch kaum 20 Familien. Und du schreibst, du bist noch nicht mal selber dort gewesen. Und davon waren die Männer bei der Sache und die Frauen waren beim Kochen. Also so toll war das doch nicht. Kolosse, alle Welt. Aber Paulus sagt tatsächlich, das, was da bei euch ist, das ist als Nachricht in alle Welt gegangen. Also man muss den, man sagt da auch den eschatologischen Mut einmal hören, der in solchen Formulierungen steckt. Das bedeutet, Paulus denkt, wenn irgendwo auf diesem Globus eine ganz kleine Schar erst einmal angefangen hat zu glauben, ein paar Leute, dann seid ganz unbesorgt. Wenn die beim Christus bleiben, dann wirkt sich das aus in alle Welt. Das wirkt sich aus, verlasst euch drauf. Das werdet ihr nicht mit eins und eins zusammenzählen können, da werdet ihr euch auch nicht überschätzen. Ich habe neulich ein Buch gelesen über Vergebung, da versteigt sich der Verfasser darauf und ich bin geneigt, ihm allmählich zu glauben. Geschieht an einem Platz der Welt eine Vergebung und sei es auch nur zwischen zwei Personen, dann hat das eine Auswirkung, die kosmisch ist. Wenn an irgendeiner Stelle auch nur zwei sich wieder versöhnen, so dass Versöhnung ist und Friede geschlossen ist, welche man den Frieden Gottes nennt, der höher ist als alle Vernunft, so wirkt sich das fort und fort und fort, dass der ganze Kosmos etwas hat davon. Was wäre, wenn es mit dem Glauben auch so wäre? Was wäre, wenn das eines der Geheimnisse wäre, warum aus dieser Jammertruppe von damals mittlerweile die stärkste Religionsgemeinschaft der Welt geworden ist, und das sind wir Christen? Was wäre, wenn es gar nicht an den Methoden der Evangelisation hinge? Wenn es einfach das wäre, dass zwei Leute auf ihrer Scholle den Glauben an diesen Christus bewahren und pflegen und genießen, wie aus diesem Glauben auch eine Liebe kommt und eine unbändige Hoffnung. Was wäre? Im Reich Gottes guckt man nie auf die Zahl, haben die Väter gesagt. Da guckt man immer auf die Verheißung. Und dann wundert man sich rückblickend über die Zahlen. Und dann heißt es weiter, und dieses Wort ist zu euch gekommen und es bringt Frucht in aller Welt und es wächst auch bei euch seit dem Tage, an dem ihr es gehört habt und die Gnade Gottes erkannt habt in Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, welcher uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tage an, an dem wir davon gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Warum denn? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachset in der Erkenntnis Gottes. Und das heißt, dass ihr eben kompetent werdet. Dass ihr mitreden könnt in dieser Welt, und zwar nicht hinterhergeredet, sondern dass ihr vorne mitmischen könnt. Und dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Und mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich versuche jetzt eine Klärung für das Kommende. Die Verkündigung des Evangeliums ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Und dieser Auftrag ist zeitlos. Und Evangelium heißt, dass im Geheimnis des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, ich beziehe mich jetzt auf eine Formulierung, die Betzel mal gebraucht hat, dass im Geheimnis des gekreuzigten und auferstandenen Jesus der heilige Gott, der in den Himmel gehört, in die Hölle herunterkommt, wo er nicht hingehört, damit der sündige und zerrissene Mensch, der eigentlich in die Hölle gehört, in den Himmel kommt, wo er eigentlich nicht hingehört. Evangelium heißt, im Kreuz, dort wo der Querbalken die Geschichte anzeigt und der Längsbalken das Eingreifen Gottes von oben markiert, hier treffen sich Gott und der verlorene Mensch. Hier treffen sie sich, nicht im Wald. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das ist es. Du Mensch bist so wertgeachtet in Gottes Augen, dass er nicht Himmel halten will ohne dich. Und im Kreuz von Golgatha ist der Jammer einer ganzen Welt aufgehoben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben und dieser verschlingend was? Die bösen Menschen. Nein, nein, dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Stärker als Sünde, Tod und Teufel heißt es. Also manchmal denke ich wirklich, es wäre nochmal ein großes Geschenk unseres Gottes, wenn er uns noch einmal in die Lage versetzen würde, dass wir zum Beispiel aus den Liedern unserer Väter lernen. Ganze Generationen haben durchgeatmet an den Liedern, an einem der Lieder, wie ich es jetzt gerade zitiert habe. Ganze Generationen. Heute lernt ja niemand mehr auswendig. Und so bleibt ein Schatz wie dieser einfach liegen. Alle Sünde, alle Not, alles Verbrechen, alle Enttäuschung, alles Tote ist hineingenommen in Golgatha. Und als Jesus schrie, es ist vollbracht, da hat er alle Not der Welt, die jemals war, die jemals ist und jemals sein wird, hineingenommen hier ans Kreuz. Und das ist das Evangelium, dass wir das erfahren. Nun hat das Evangelium einen Zweck in dieser Welt. Es will Evangelium sein. Es hat nur diesen Zweck. Es will dem verlorenen Menschen unaufhörlich sagen, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Und hier kann das Herz sich laben und baden. Und das geht jetzt alles viel zu schnell. In einem solchen Vers muss man in die Stille gehen. Es soll nur einer sagen, wir Christen würden uns ja immer nur um die frommen Herzchen kümmern. Ja, wir kümmern uns tatsächlich ums Herz, das ist wahr. Denn die Entscheidungsschlacht zwischen Himmel und Hölle wird im Herzen eines Menschen geschlagen und nicht in der Politik oder sonst irgendwo. Die Schlacht um einen Menschen geschieht in seiner Wesensmitte. Das ist da, wo der Wille des Menschen geboren wird, wo seine Fantasie entsteht, wo die Worte und die Lebensgestaltung geboren werden. In dieser Wesensmitte, da fallen die Entscheidungen. Und Gottes Herz offenbart sich am Kreuz, damit mein Herz für sein Herz gewonnen werde. Gott offenbart sich aus seiner tiefsten Wesensmitte. Das heißt, er zeigt am Kreuz sein Herz, um mein Herz zu gewinnen. Und dass wir dann unlöslich eins werden, wir zwei. Und dass das geht, das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium kann ich nur glauben, nie verdienen, nie machen. Du kannst nur glauben. Und wer mehr will, will weniger. Und wenn ich an die Jahre meines Dienstes denke, dann weiß ich, die Entscheidungsschlacht geschah immer an dieser Stelle, wo ein Mensch sagen wollte, ich glaub's. Ich lasse es jetzt zu. Ich wag's. Und wenn Menschen ihre Sünde aufdecken lassen und sie unter das Kreuz legen und sagen, Herr, nimm du diesen Dreck und gib mir dafür deine Reinheit, dann ist das Ziel des Evangeliums. Und hoffentlich ist dann einer da, der ihm die Hand drauflegt und sagt, und jetzt steh auf im Namen Jesu, es ist alles gut geworden. Die Frage, ob wir uns anständig verhalten sollen und können, wird hier noch nicht verhandelt. Ebenso wenig eine politische oder soziale Dimension. Im Evangelium wird nur eins verhandelt. Der lebendige Gott sagt, ich habe dir meinen Sohn geopfert und jetzt habe ich ein Recht auf dich. Und
wo ein Mensch dann antwortet, du hast mir deinen Sohn geopfert und jetzt habe ich auch ein Recht auf dich, mein Gott. Da sind die beiden dann zusammengekommen. So, jetzt muss ich was überspringen. Der Auftrag, das wollte ich sagen, ist also, der nicht von uns genommen werden kann, seit damals, seit Kolosse und früher. Wir haben das Evangelium zu vertreten. Das Evangelium. Nicht alles, was man dafür hält. Wir haben in unserem eigenen Werk Leute, die sagen bei der Frage, was haben Sie denn für einen Beruf und wie füllen Sie den? Dann sagen sie, Evangelium verkündigen. Aber das Evangelium ist mittlerweile zu einem Sammelbegriff geworden für jede Menge Dinge. Eigentlich so ein Generalbegriff für alles, was sie tun. Da ist manchmal auch die Verkündigung des puren Gesetzes dabei. Aber das Evangelium heißt dann schon zu sagen, was das Evangelium ist. Und von diesem Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, ist die Aufgabe, es nun richtig zu machen, zu unterscheiden. Wie ich den Goldklumpen nun überbringe, ob in einer Tasche oder in einem Koffer, wie ich es den Menschen sage, das ist nun tatsächlich unsere Aufgabe, die immer neu angepackt werden muss. Als Mann der Mission kann ich das sagen. Ich muss einem Menschen, der in einer Steinzeitkultur lebt, und das gibt es noch auf dieser Welt, dem muss ich das anders sagen. Ich muss es einem 15-Jährigen, der mit seiner Sexualität zu tun hat, anders sagen als einem Frührentner zum Beispiel. Oder in einem Agrarland, wie es weite Teile Asiens sind, braucht man andere Bilder und Vorstellungen als in Frankfurt City. Der Mensch in Städten denkt anders als der Mensch, der Bauer ist. Nicht besser oder schlechter, aber anders. Und man muss sich das nur mal vor Augen malen, dass es bei uns in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland, Gegenden gibt, da treten die Missionare an oder die Jugendleiter oder irgendwer und sie sagen das Wort Gott und dann hat das noch keiner gehört. Das gibt's. Es sind nach der Wende Evangelisten in die neuen Bundesländer gekommen und dann haben die Leute gesagt, was ist das, was wir verstehen das Wort irgendwie, aber was, wie heißt das? Schreib mal an, wie Gott, nie gehört. Und dann zu fragen, wie macht man das denn nun? Kann man über religiöse Dinge, über Gott überall so reden, wie man das in schwäbischen Gemeinschaftsstunden tut? Nach Formen, die Jahrzehnte alt sind, manchmal auch ins vorige Jahrhundert gehören? Also es ist wahr, gell? Wenn ein Adolf Hitler vor 50, 60 Jahren nicht die Sprache seiner Zeit gesprochen hätte, wenn er nicht in Goebbels einen Reichspropagandaminister ernannt hätte, der vermocht hat, in die paratliegenden seelischen Schichten dieses Volkes nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Währungsreform, hineinzufühlen und hineinzusprechen, dann wäre Hitler nie groß geworden. Und hier liegen große Herausforderungen für uns. Wo liegt heute der Nerv, an dem man einen Menschen überhaupt ansprechen kann? Das ist eine gute Frage. Diese Frage könnten Sie, finde ich, ruhig mal bewegen. Wo liegt eigentlich der Nerv, an dem ein Mensch unserer Gesellschaft überhaupt ansprechbar ist? Welche Wege muss man heute gehen, um dem heutigen Menschen überhaupt zu begegnen? Also um da zu sein, wo er sich befindet, emotional zum Beispiel. Wo steht das geschrieben? Das ist jetzt eine Frage an uns. An uns sage ich jetzt, weil wir ein theologisches Seminar haben. Wo steht das geschrieben, dass wir weiterhin Prediger und Pastoren ausbilden dürfen, die zwar daheim sind, in Gemeinschaftshäusern und in Pfarrhäusern, aber sobald sie vor die gesicherte Tür treten, dann werden sie auf einmal wackelig. Es ist womöglich notwendiger, heute einen Typus von Verkündiger zu schaffen, der sich missionarisch in einem McDonald's bewegen kann. Das ist jetzt kein Witz. Oder in einem Supermarkt auf Menschen zugehen kann. Ich weiß von keinem Ausbildungsgang des theologischen Nachwuchses, der für solche Fälle schult. Aber was wäre, wenn das die Wege von morgen sind? Oder heute schon? Der Auftrag liegt fest. Wir sollen das Evangelium bringen. Das läuft nicht von allein. Wir sollen es bringen. Aber die Umsetzung, wie machen wir es denn nun? Und nur wenn man um diese Probleme weiß, erfasst man jetzt im Folgenden auch eine ganz bestimmte Dramatik des Kolosserbriefs. Ich rede ja nicht einfach nur so auf der Wiese. Der Gemeinde Jesu wird das Evangelium geschenkt. Das steht für alle Zeiten fest, auch für alle kommenden Zeiten. Aber sie kriegt es geschenkt, um es zu teilen, und das Teilen geschieht nicht ohne Mühe. Und die Mühe, die prophetische Mühe ist, wenn ich mich quäle an der Frage, was ist denn jetzt dran? Das Evangelium wird geschenkt, aber die Mühe wird dann mitgeschenkt. Kennt jemand die Geschichte von grünen Maikäfern und Wilhelm Busch? Kennt jemand? Wilhelm Busch, ist das noch ein Begriff? Ja, also nicht der Dichter, sondern der andere da aus dem Ruhrgebiet. Also da ist Folgendes passiert. Wilhelm Busch hat in München evangelisiert. Die Bude war brechend voll, die Frommen waren alle da, die Busse sind gerollt. Wilhelm Busch hat gewaltig gepredigt und es war ihm da drin irgendwie unwohl. Er hat sich überlegt, spreche ich überhaupt zu den richtigen Menschen? Nichts gegen die frommen Geschwister, aber Wilhelm Busch hat zwischendurch gesagt, ich brauche einfach Gottlose um mich. Ja, und dann schlug er eines Tages vor, wisst ihr was? Wir fragen mal an, ob wir das Zelt von Zirkus Krone kriegen können. Nur für ein paar Tage, ob wir das mieten können, ob das überhaupt finanziell machbar ist. Und man frage nach und so, und da hat man das gemacht, und das Zelt war umsonst sogar zu kriegen, war im Nu gemietet. Und dann kommt eines Abends noch ein Mitarbeiter spät ins Hotel und sagt zu Wilhelm Busch, klopft an die Tür und sagt, also wir haben überraschend gekriegt, morgen Abend geht's los, Zirkus Krone, wollen wir das machen? Worüber wollen Sie denn reden? Und Wilhelm Busch war ab und zu ein cholerischer Mensch, der konnte furchtbar explodieren, zum Beispiel wenn jemand zu spät gekommen ist und wenn er schon gepredigt hat, dann hat er die Leute manchmal zusammengestaucht und so, und jetzt war er auch genervt und dann hat er gesagt, ist doch mir egal, was wir für ein, und wenn ich über einen grünen Maikäfer reden muss. So, am nächsten Morgen war ein Handzettel unter seiner Tür, heute Abend 20 Uhr, Pastor Busch spricht im Zirkus Krone über grüne Maikäfer. Hat Busch gesagt, wäre eigentlich noch alle Tassen im Schrank, was soll ich denn über, weiß ja gar nichts über grüne Maikäfer sagen. Und dann kam der Abend. Die Frommen waren alle zu Hause. Busch hat ihnen gesagt, ich will keinen Frommen sehen. Zirkus Krone, 50 Leute etwa da, die Hälfte besoffen. Und Wilhelm Busch kam rein und fragte die Leute, also meine Damen und Herren, ich habe heute den Auftrag, zu Ihnen über grüne Maikäfer zu sprechen. Darf ich Sie mal fragen, gibt es jetzt eigentlich den grünen Maikäfer oder gibt es ihn nicht? Und dann haben ein paar gesagt, ja, glaub schon, also doch, ja. Und ein paar andere haben gesagt, ja, also ich habe welche gesehen. Und andere sagen, ja, noch nie einen grünen Maikäfer gesehen. Kann es gar nicht sein. Und wieder andere haben bloß schon gelacht und haben ihm zugeprostet. Und dann sagt Wilhelm Busch, meine Damen und Herren, das ist doch völlig egal, ob es grüne Maikäfer gibt oder nicht. Aber ob sie in der Stunde, in der sie von dieser Welt abtreten, einen Herrn haben, der ihnen ermöglicht, vor Gott zu treten, ob sie diesen Herrn haben, darauf kommt es an. Ob sie mit ihrer Sünde vor Gott bestehen können, darauf kommt es an. Und dann war es im Zirkus Krone totenstill. Busch hatte genau den Ton getroffen. Das ist die Mühe des Evangeliums, dass wir den Auftrag erfüllen, indem wir versuchen, den Ton zu treffen für die Leute, die es angeht. Und mit dieser Mühe hat der Kolosserbrief zu tun. Es war da nämlich eine neue Frage aufgestanden, eine neue Problematik. Und es wurde klar, es muss in Kolosse jetzt wieder etwas geklärt werden. Das war schon dauernd so, jetzt schon wieder. Paulus hat immer wieder die Mühe gehabt, in Kolosse was zu klären, in anderen Gemeinden auch. In seinen Schreiben, in seinem Auftreten. Er unterzog sich in aller Regel der Mühe, Antworten zu finden auf Fragen, die man ihm gestellt hat. Beobachte das mal. Das war nicht nur so fromme Traktätchen, die er sich da mal so nach seiner stillen Zeit durch den Federhalter hat rinnen lassen. Das waren Fragen, die entstanden sind. Darauf antwortete er. Und jetzt möchte ich euch sagen, welches Problem damals auf einmal aufstand. Problem kommt ja von griechisch proballein. Das heißt, es wird da etwas einem in den Weg hingeworfen, wie so ein Wollknäuel, das liegt auf einmal da. Jetzt muss man das aufheben, irgendwie damit umgehen. Und diese junge Christenheit in Kolosse, da muss ich also erinnern, die waren erst ein paar Jahre alt, war umgeben von religiösen Systemen. Überall hat man geglaubt. Der Glaube war nicht neu, das Glauben war nicht neu. Religiöse Systeme unterschiedlichster Art, Mysterienkulte, Minerva-Kult, Dionysus-Kult, Philosophien. Sie selber in der Gemeinde waren nur ein paar einfache Männchen und die kriegen nun auf einmal eine gedankliche Aufregung nach der anderen. Andauernd. ich übertreibe das jetzt ein bisschen, andauernd kam daraufhin Epaphras zu Paulus ins Gefängnis, presst das Gesicht an die Gitterstäbe und sagt, Paulus, es ist zum in die Kissen schluchzen. Ich habe schon wieder was Neues. Das löst sich bei uns fast in täglichem Rhythmus ab. Die Leute sind schon wieder durcheinander. Jetzt ist die Gnosis bei uns eingebrochen. Das sind ganz steile Gedanken, Paulus. Was machen wir denn? Die Leute sind ganz von der Rolle. Was war passiert? Nun, auf einmal merkte die Gemeinde, dass sie mit ihrem Glauben an Jesus Christus nicht allein war in dieser Welt. Da waren andere auch da. Und da mischten jetzt von außen kommend in der Gemeinde auf einmal welche mit. Die waren noch gar nicht richtig drin in der Gemeinde wahrscheinlich, aber sie äußerten ihre Gedanken und dann sagten die eigenen Leute so erschreckt, ach so, das haben wir jetzt noch gar nicht gewusst, das gibt's auch. Die geistigen Auseinandersetzungen der Zeit, auf einmal sind sie da. Gedanken der griechischen Mysterienkulte, der römischen Gottheiten, auch die moderne Gottlosigkeit Roms, wo man so langsam alles hinter sich ließ und Religion absaufen ließ. Auch neue synkretistische Gedanken, das heißt, wo man alles Mögliche miteinander verbinden will, das schwappt jetzt herein in diese Hauskreisgemeinde. So, nun hocken die da und wissen nicht, wie sollen sie das denn jetzt alles sortieren? Ich will euch übrigens nur sagen, das wird bei uns die nächsten Jahre und Jahrzehnten auch bestimmen. Wir kriegen die Themen auf den Tisch, nicht weil wir sie suchen. Aber sie werden kommen, verlasst euch drauf. Wir werden nicht immer nur unsere Bibel aufschlagen und dann die frommen Gedanken verbreiten und wiederholen. Da kommen die Auseinandersetzungen der Gegenwart mit. Da tritt die Frage auf nach der Genmanipulation. Da sitzt dann plötzlich jemand im Hauskreis und sagt, und ich könnte mir eigentlich eine neue Leber verschaffen. Soll ich jetzt auf ein genmanipuliertes Ersatzteil zugehen oder nicht? Wie mache ich das denn jetzt? Was sagt denn jetzt eigentlich Gott dazu? Oder die Bedingungen der Arbeitslosigkeit bei uns oder des persönlichen Besitzstandes. Die Frage, was der Einzelne nun eigentlich machen darf und was nicht unter Gottes Augen. Die Fragen kommen ja jetzt schon. Und dann die ganzen Dinge mit den Religionen. Also und da ist nun Epaphras, erzählt dem Paulus und sagt, womit sie nicht fertig werden. Ach, als ich diese Stelle wieder gelesen habe, dann habe ich gedacht, na, wenn es hoffentlich dann bei uns auch so ist, dass wir jemanden finden, den man fragen kann. Übrigens, wissen Sie jemanden, den Sie fragen können? Also bei sich daheim meine ich. Das ist dann ein besonderer Jammer, wenn man in der eigenen Gemeinde niemanden mehr hat, den man fragen kann. Wenn man mit den Dingen, die gefragt werden müssen, nicht fertig wird. Wie das zum Beispiel ist in einem EC-Kreis, wo die Mitarbeiter jetzt auch sagen, man kann doch eigentlich mit der Freundin zusammenleben, oder? Man kann doch trotzdem Mitarbeiter sein. Jetzt hat man das plötzlich. Was macht man denn jetzt damit? Und wen kann man fragen? Oder das Leid, das die Eltern durchmachen in diesen Jahren, wenn die Kinder so ganz offensichtlich eben auch von außen her miterzogen werden. Ganz offensichtlich. Das ist ein Vater oder eine Mutter, die wissen, sie haben das durchgehalten in ihrer Erziehung, dass Gewaltlosigkeit kein Thema war. Und dann werden die Kids auf einmal gewalttätig, dass einem Hören und Sehen vergeht. Wie kommt das denn jetzt? Und wie gehen wir denn jetzt vor? Und wenn wir nicht mehr zusammenhalten können in der Gemeinde, wenn die Unterschiede zu groß sind oder wenn die Gesetzlichkeit aufbricht, da braucht man ja Stunden des Klärens, wohl dem, der dann eine Langensteinbacher Höhe hat. Wohl dem, der dann weiß, da gibt es einen Hausvater oder wer sonst noch alles ist. Ich kenne die Hierarchie nicht gut genug hier, die man fragen kann. Auch Bruder Straub, Sie sind ja, glaube ich, extra angestellt dafür, oder? So, für sowas. Wenn man da so einen Ort hat, wo man hin kann, wohl dem, mein lieber Scholli. Dann erzählt Epaphras dem Paulus, dass es dort in Kolosse nun Menschen gäbe, die erzählen in der Gemeinde, dass man den Sabbat halten müsse und sie legen den Finger auf die Bibel. Und dann sagen die Menschen, meine Güte, wenn es jetzt womöglich doch so wäre. Wir haben das jetzt hier mit dem Sonntag und so, aber was wäre, wenn was am Sabbat liegt? Das kam aus der jüdischen Ecke. Und da gab es einige, die sagten, man müsse sich möglicherweise oder sicherheitshalber doch beschneiden lassen. Auch aus der Ecke. Und diese Leute waren ja alle nicht böse, aber sie waren sehr überzeugt. Und wie wird man nun fertig? Wie hält man zusammen? Was ist nun dran? Können wir den neuen Lehren ein bisschen nachgeben? Wie viel schadet uns? Wie weit kann man gehen? Dann gab es eine Gruppe, die sagte, das mit Christus, das ist gut und schön. Und jetzt hört mal hin, das ist nämlich ziemlich zeitlos geworden, das kommt jetzt wieder. Aber gibt es nicht außer der Sache mit Gott auch noch andere Kräfte in diesem Kosmos? Es gibt doch auch noch andere Mächte, nach denen wir uns richten müssen. Also ich meine, da macht nun einer durch seine Befähigungen hypnotisch etwas. Und das ist ganz offensichtlich, da wirkt doch etwas. Da gibt es andere, also man muss da nur mal nachgucken im Internet, unter Entspannungsmethoden zum Beispiel, was da alles gibt. Wahnsinn, Aromatherapie. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich finde das hoch erstaunlich. Gibt es da nicht noch anderes, nach dem man sich dann auch richten muss? Mit Christus, das ist mit der Vergebung, das ist alles richtig. Und dass er für uns auf Golgatha gestorben ist und mit dem Glauben und so. Aber muss man nicht noch manches andere denken? Es gibt nicht noch mehr geistige Felder und Zusammenhänge? Das Geheimnis mit dem Kosmos. Wer will denn sagen, dass uns der Kosmos nicht doch mehr beeinflusst, als wir das ahnen? Das wissen wir ja schon vom Mond. Da treten manche Menschen ja förmlich neben sich, wenn ihnen der Mond ins Gesicht scheint. Also ich muss sagen, ich halte das selber auch nicht aus. Wenn mir der Mond ins Gesicht scheint, schlafe ich schlecht. Und das haben wohl viele mit mir. Was ist, wenn da noch mehr wirkt? Gut, man kann sagen, Problem ist doch mir egal, mal Vorhänge zu und fertig. Ja, oder das mit der Naturwissenschaft und der Medizin. Gerade die Medizin bei all ihren Errungenschaften. Aber ist nicht die Medizin auch ein Feld großer Ratlosigkeiten? Man kann ja nur mal die Diagnosen einsammeln, muss ja nur mal drei Ärzte aufsuchen. Wissen manche Heilpraktiker nicht doch mehr? Oder die Psychologie und die Psychoanalyse und die Computertechnik? Geht's denn wirklich so, wie jene Frau aus der Jesus-People-Bewegung gesagt hat, seit ich Jesus habe, ist mir alles andere gleichgültig geworden? Geht's wirklich so? Und da setzt sich Paulus jetzt hin und schreibt den Kolosserbrief. Und ich wollte sagen, ich bitte euch nachher nochmal ein bisschen was im Kolosserbrief zu lesen. Wenn ihr es dann nochmal lest, vielleicht vorlest oder noch besser wäre, abschreiben. Der Kolosserbrief ist keine fromme Erbauungsschrift. Er ist entstanden in der Auseinandersetzung mit den Geistern seiner Zeit. Er ist eine Kampfschrift. Im Evangelium geht es um den kostbarsten Schatz, der in diese Welt gekommen ist. Da geht es um das Heil des Menschen und um die Würde des Menschen und um den Sinn seines Lebens und im Sinn der Geschichte. Und es geht um eine unbändige Hoffnung. Und da sagt der Kolosserbrief, und diesen Schatz muss man natürlich hüten. Den darf man nicht verludern. Darf man nicht einfach den Bach runtergehen lassen. Einfach anreichern, als wäre das völlig egal, ob man in Wein auch noch irgendwas anderes reintut, ein bisschen Tomatensuppe oder so. Wenn jemals irgendwo eine Gemeinde dieses Evangelium gehabt hat, wenn Menschen jemals irgendwo erfahren haben, dass in der Zugehörigkeit zu Jesus Christus Berge von Not geschwunden sind, wenn Menschen wieder zu einer Freude gelangt sind, wenn sie erfasst haben, dass in Jesus Christus ihnen das ewige Ja Gottes gilt, das darf man dann nicht einfach anreichern oder verschlampern lassen. Man muss um diesen Schatz schon kämpfen. Und kämpft Paulus um diese Gemeinde, kämpft fürs Evangelium und setzt sich mit einer Schärfe ein, die ihresgleichen sucht. Es geht jetzt nicht um Theologengezänk, sondern um Scheidung der Geister. So, und um diesen Schatz geht's im Kolosserbrief. Er ist ein Liebeswerben und ein Kampf zugleich. Und ich sag's nur nochmal, und diese Kämpfe werden uns auch nicht erspart bleiben. Das kommt, das werdet ihr erleben. Ich bin kein Prophet, aber das kann ich sagen. Der Islam wird uns die Kämpfe aufzwingen. Es wird nicht gehen, dass wir über den Islam nicht Bescheid wissen. Die synkretistische Zugluft in unserer Gesellschaft wird uns diesen Kampf aufzwingen. Wenn es dann heißt, dass alles gleichgültig ist, wenn die Frage der Mission zur unsittlichen Frage wird, weil man niemand seinen Glauben aufzwingen darf, wer will das schon? Oder der Werte- und Zuchtverfall in unserer eigenen Reihen wird uns dazu nötigen, dass wir Stellung beziehen, wie die Dinge denn hingehören. Seine Briefe hat Paulus jedenfalls nicht geschrieben, weil er nicht gewusst hätte, wie er den Tag rumkriegt, sondern weil irgendwo leidenschaftliche Anfragen vorlagen. Und in Kolosse ist das Problem so: Christus stirbt für die Sünder und vergibt die Sünde. Das war eigentlich allen klar. Das Problem ist nur, was ist denn eigentlich mit den Themen, die zunächst gar nicht nach Sünde riechen? Was haben die Dinge, die keine Sünde sind, zunächst denn nun mit Christus zu tun? Wo nichts vergeben werden muss, was hat Christus denn dort zu sagen? Jesus stirbt für Sünder, das ist gut. Aber was hat Christus eigentlich mit dem Beruf zu tun zum Beispiel? Was hat Christus mit dem Beruf eines Arztes zu tun? Ja, sagt einer, das ist eben ganz wichtig. Als Arzt muss man helfen, dass Menschen gesund werden. Aber dann sagt ein anderer, ja du, das will ich auch, aber ich bin kein Christ. Kann ich meinen Beruf als Arzt nicht tun, auch indem ich nicht Christ bin? Oder was hat Christus mit dem Beruf eines Juristen zu tun? Antwort, dass einer versucht, Gerechtes zu finden, sagt ein anderer Jurist. Ja, das will ich auch, aber das kann ich auch ohne Gott. Oder wie ist das mit der Liebe? Ja, sagt einer, das ist eine ganz gefährliche Sache. Das mit der Liebe, hui, was da alles passieren kann. Man sollte sich überhaupt nicht mehr verlieben, so gefährlich ist das. Was hat Christus mit der Liebe zu tun? Mit dem, dass Menschen einander lieb haben? Oder einer hat mal gefragt, lass uns doch nochmal neu bedenken, was hat Christus eigentlich mit dem Essen zu tun, mit dem Appetit? Ich esse jetzt seit vielen Jahren, es schmeckt mir immer noch. Ja, sagt dann ein Christ, als Christ, und wenn ich mich diesem Thema wende, dann muss ich eben, also ich will mich dann dem zuwenden, dass man nicht zu viel isst. Meine Güte, ist das unser einziger Beitrag? Dass wir die Welt immer warnen, macht nur nicht zu viel, nur nicht zu viel mit Essen, nur nicht zu viel mit dem, nicht mit Sexualität. Da haben wir immer nur zu warnen, dass irgendjemand sich überfressen könnte. Oder dann die ganzen Verbotsthemen. Ein Kollege hat mir mal erzählt, kommt ein Mädchen zu ihm und sagt, also aufgrund einer ausgesprochenen Begabung, die sie hat, hätten Freunde ihr geraten, Tanz zu studieren. Also war sie aber Christin. Christin aus dem frommen Siegerland. Und dann sagt sie, und nun haben meine Eltern zu mir gesagt, also Mädchen, wir ertragen vieles, aber wenn du das machst, dann fliegst du bei uns raus. Und dann hat mein Kollege gefragt, ja, aber warum das denn? Und dann sagt sie, ja, die Eltern sagen, tanzen sei Sünde. Ach, und woher haben die Eltern das? Ja, weiß ich auch nicht. Hat er gesagt, gehen Sie doch bitte einfach nochmal hin. Fragen Sie die Eltern nochmal, wo sie das herhaben. Und dann ging sie hin und hat die Eltern gefragt, und dann haben die Eltern zur Antwort gegeben, sie könnten sich nicht vorstellen, dass der Herr Jesus getanzt habe. Und das haben die Eltern auch ganz ernst gemeint. Und dann hat mein Kollege gesagt, also das ist der Grund? Und was meinen Sie jetzt dazu? Ja, hat sie gesagt, naja, was soll ich darauf antworten? Dann sagt mein Kollege, also ich weiß, dass Jesus bei der Hochzeit zu Kana getanzt haben muss. Sonst hätte er sich auf jeden Fall gesellschaftlich unmöglich verhalten. Eine jüdische Hochzeit, bei der dann die großen Gesänge kommen, bei der die Psalmen gesungen werden, bei denen, die sich zu Gott zugehörig wissen, dann der Jubel auftaucht. Und wenn sie einander dann an den Händen fassen und sie bewegen sich in den großen liturgischen Gesängen, ich würde jetzt mal sagen in den Gesängen der Erlösten, ist jetzt gar nicht die Rede von Disco und Schmus oder irgend sowas, ja? Tanz der Erlösten. Und dann hat die junge Frau diese Nachricht ihren Eltern gebracht. Und dann haben die Eltern gesagt, naja, wo hast du denn das wieder her? Von einem Pfarrer? Naja, die Kirche, naja. So. Mein Kollege hat damals diesen Mädchen gegenüber gesagt, also ich will sie bestimmt nicht in eine Gegenposition zu ihren Eltern bringen, aber als Bote des Evangeliums würde ich Ihnen jetzt mal sagen, haben Sie keine Angst. Lieben und ehren Sie Ihre Eltern, wie es recht ist vor Gott, aber ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Tanzstudium mit gutem Gewissen. Ich schließe jetzt. Solche und ähnliche Fragen verhandelt der Kolosserbrief. Es gibt Themen in dieser Welt, die haben zunächst nicht erkennbar mit Sünde zu tun. Technik, Kunst. Und die Frage heißt, haben diese Themen dann auch alle nichts mit Christus zu tun? Gibt es denn Gebiete, die außerhalb dem Lebens- und Herrschaftsgebiet meines Herrn liegen? Dann gäbe es weite Teile des Lebens und der Welt, die nichts mit Christus zu tun haben. Und das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Darum geht es im Kolosserbrief. Paulus spricht glutvoll an, wie von der Versöhnung am Kreuz her die Welt, und zwar die ganze Welt, mit dem Christus zu tun hat. Und dann gibt es einige Christen in Kolosse mit einem, und dann hat er diese Christen in Kolosse dort ein Paar mit ihrem ganz ängstlichen Herzen herausgerissen mit diesem einzigen Brief, den er an sie, oder mit diesem Brief an Kolosse, den er geschrieben hat, und hat sie für Fragen dieser Welt kompetent gemacht. Darum geht es also. Ich schließe mit der Bitte, ob es wohl möglich wäre, muss jetzt gar nicht der ganze sein, aber ob Sie Kolosser 1 und 2 einfach für heute Nachmittag lesen könnten. Und wenn Sie sich den Gefallen tun wollen, lesen Sie ihn auch mal in der Guten Nachricht. Nur einfach mal zusätzlich. Ich weiß, für manche ist das keine gültige Bibel und ich will Sie auch nicht vom Glauben abschwänzig machen. Lesen Sie es in der rechtgläubigen Bibel, was immer das für Sie ist, Elberfelder oder so, und dann nochmal in einer Übertragung, dass Sie es besser verstehen. Und dann treffen wir uns heute Mittag wieder, indem wir uns den Christus vor Augen malen. Und ich kann nur sagen, ihn dann vor Augen zu bekommen, ist wieder und wieder und wieder einfach erstaunlich. Jetzt danke ich sehr fürs lange Zuhören. Tschüss.
Ja, wir danken Ihnen für diese Einführung in den Kolosserbrief. Und nachdem wir ja heute Nachmittag eine halbe Stunde später starten und das Ganze nur 20 Minuten dauert mit dem Lesen, haben wir also keine Probleme, den Kolosserbrief in Ruhe zu lesen und uns aufzunehmen. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater, wenn wir das gehört haben und in uns aufgenommen haben, dann wollen wir dir ganz, ganz herzlich danken dafür, dass es dir seit 2000 Jahren gelingt, immer und immer wieder gelingt, Menschen durch Jesus Christus zu begegnen, in ihr Leben hineinzutreten, deine Wirklichkeit ihnen zu offenbaren, sie zu beschenken mit dem Vertrauen auf dich, deine Liebe in sie hineinzugießen, ihnen ein Herz voll von Hoffnung zu geben. Und wir wollen dir dafür danken, dass du das damals geschafft hast mit denen in Kolosse, und dann durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch bis zu uns. Und wir wollen dir für uns danken. Für uns, die wir heute glauben. Für uns, denen du begegnet bist. Und dir von ganzem Herzen danken für das Geschenk, was du uns gemacht hast mit diesem Goldklumpen des Evangeliums. Danke für das Abnehmen unserer Rucksäcke. Danke für die Vergebung unserer Schuld. Danke für die liebevolle Annahme, die wir in dir bekommen haben. Danke für diese Gaben aus deiner Hand. Und jetzt bist du es, der in der Mitte unseres Lebens steht. Und von dir dürfen wir alle Bereiche unseres Lebens durchdenken. Du hast zu allen Bereichen etwas Entscheidendes zu sagen. Und wir danken dir, wenn du uns da neue Anstöße gibst. Und wir auch untereinander uns helfen können, alle Bereiche unseres Lebens aus deiner Perspektive zu durchdenken. Weil du es bist, um den sich alles dreht. Wir wollen dir jetzt danken für den Einstieg und bitten dich, dass du unsere Gedanken begleitest. Auch im Lesen und Überbeten dieses Briefes, im Vorbereiten für diesen Nachmittag. Lass über allem das eine groß werden, wie du in unser Leben hineinkommst und alles durchdringst. Wir möchten dich jetzt aber auch für den Hans-Peter Wolfsberger bitten, dass du ihn in den kommenden Stunden bewahrst. Bewahrst auf der Fahrt hin und her, bewahrst in wichtigen Sitzungsgesprächen. Wir wollen das tun, was wir heute Morgen gelernt haben, Gnade und Friede auf ihn legen und ihm wünschen. Und die Führung und Leitung durch den Heiligen Geist. Danke, dass du auch mit ihm deinen Weg gehst. Wir ehren dich und wir loben dich, unseren Gott. Amen.